Daniel, hast du wieder das ganze Gehirn weggelutscht?
Jens, da war kein Zettel im Kühlschrank dran. Genoss seine Gehirnzellen mit ein paar Fava-Bohnen und dazu einen ausgezeichneten Chianti.
And now. The Quad Damage Ultra Kill of Video Reviews. This is the Sci-Fi News Video Review. With your hosts, Daniel and Jens.
Hallo, liebe Leute da draußen, da sind wir zurück. Hier bin ich wieder, euer Ball. Ich kann euch sagen. Jens, dieser Wein, er ragt weit in den Rachen hinein. Das muss man wirklich sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum sci-fi-news.de Video Review. Mein Name ist Daniel Rebiger, an meiner Seite Jens Groß-Johann und wir sprechen heute über Space Adventure Hour, wo man sich regelmäßig das Gehirn weglutschen lässt.
Wollen wir dann erstmal schönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann immer ihr uns zuschaut. Endlich mal wieder pünktlich, Daniel. Endlich mal wieder pünktlich. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Rhythmus.
Ja, im Rhythmus.
Genau.
Der Leidenschaft.
Ja, diese Geschichte mit dem Gehirn und weggelutscht, wollen wir dann nochmal eine kleine Competition draus machen und die Zuschauer fragen, hey, aus welchem Film stammt das denn überhaupt?
Also, ich starte jetzt den Countdown. Und wollen wir das machen wie im letzten Mal? Der Erste, der das in die Kommentare schreibt, der kriegt eine Überraschung.
Ja, der kriegt eine Überraschung, genau.
Also, das ganze Gehirn, einfach das ganze Gehirn weggelutscht. Woher kommt das? Woher stammt das? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Das ist übrigens der Call to Action, habe ich neulich gelernt. Hier, ganz wichtig bei Social Media, dass man die Leute immer so...
Ne? Ja, hast du da auch wieder an so einem 500-Euro-Seminar, Webinar teilgenommen und hast dir da die Facts eingezogen quasi?
Richtig. Das war sogar in person im Hilton am Münchner Flughafen. Da habe ich mich extra, ja.
Sehr gut, okay. Und wenn man am Bahnhof ja einsteigt, dann ist man ja quasi schon im Flugzeug.
Da so steigt man direkt mal. Also in das Flugzeug ein mit dem
ICE. Ja, richtig. Fantastisch. Wenn ihr euch fragt, wo sind wir denn hier überhaupt gelandet? Wir sind bei der Review zur vierten Episode der dritten Staffel Star Trek Strange New Worlds, Daniel. Muss ich dir immer noch wieder darauf hinweisen. Und wir sprechen heute über A Space Adventure Hour. Und wie eben schon angedeutet, sind wir endlich mal wieder pünktlich für euch am Start. Lasst also, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch wieder mal ein Abo da. Wenn ihr neu seid, drückt die Glocke. Schaut unsere anderen fantastischen Videos, Daniel.
Also das weil also man kennt uns ja nicht nur vom sci-fi-news.de Video-Review, sondern auch vom sci-fi-news.de Goldstandard. Dem Referenzwerk für Star Trek und Science Fiction. Da sprechen wir nämlich über die Highlights aus Star Trek und Science Fiction, also die Referenzepisoden. Und ob jetzt nun die vierte Episode der dritten Staffel, A Space Adventure Hour, dazugehört, das verraten wir euch jetzt in unserem patentierten Video-Review. Also ab in die Dia-Show. Und diese Episode beginnt ja doch irgendwie so ein bisschen anders. Wir sind hier auf einem fiktiven Raumschiffset der 60er, natürlich ganz klar angelegt an TOS. Man möchte sich da selbst...
Was?
Nein, das ist doch Battlestar Galactica, das sieht man doch ganz klar. Man möchte sich da selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen. Man bringt also hier in kurzen Kleidungsstücken, Ganzkörper-Overalls, die Crew der Enterprise in ein ganz neues Setting und stellt dann auch gleich fest, Gehirnzellen, oder?
Gehirnzellen sind hier offensichtlich ein wichtiger Faktor, genau, bei diesem kurzen Opening. Du hast gesagt, ja, man parodiert sich da irgendwie so ein bisschen oder zumindest die Vergangenheit. Ich finde, man parodiert auch sich selbst, ja, weil die Drehbücher aus den letzten Jahren, die sind ja ähnlich schlau. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so nur eine Parodie auf 60er Jahre, sondern vielleicht auch ein bisschen Ironie gegenüber also, sich selbst.
Du meinst,
selbst
man ist, will ne? hier gleich die vierte Wand auch noch in sich selbst durchbrechen?
Ja, richtig, ja, wer weiß. Ja.
Ja, mich hat es ja, so ein bisschen gut. auch an Galaxy Quest erinnert, diese Eröffnungsszene bei Galaxy Quest, wo man also die USS, oder nee, sie heißt ja nicht USS-Protector, sondern irgendwie anders Protector, nochmal aus der Original 4:3-Fernsehserie gesehen hat. Das ist übrigens eine vertane Chance. Die Serie Strange New Worlds ist ja in 21:9 zu sehen. Diese Szenen hier sind in 16:9. Ich hätte das noch viel konsequenter gefunden, wenn man das überhaupt nicht mit dieser mit diesem cineastischen Faktor auch in Sachen Kameraauswahl inszeniert
4:3.
Wir hätten da 4:3 gebraucht und ja. wir hätten da vor allem auch einen, also keinerlei Tiefenunschärfe sehen dürfen. Das hätte ja. richtig, also das wäre noch besser gegangen.
Ja, aber ganz lustig auf jeden Fall. Hier das Opening. Und im weiteren Verlauf der Episode gibt es ja noch mehr Anspielungen auf das ganze Szenario, inklusive Absätzen, Einschaltquoten und vielleicht auch dem einen oder anderen beleidigten Produzenten, Regisseur etc. Also ganz lustig gemacht auf jeden Fall. Das Szenario ist ja folgendermaßen, dass das Laan soll eine neue Technologie ausprobieren, ja, auf der Enterprise, ob die sich auch im Einsatz bewährt und ob das überhaupt machbar ist mit der Rechenpower und alles, was man dafür braucht. Ja. Nämlich das gute alte Holodeck, das hier da auf einmal Thema wird. Ein bisschen überraschend, weil wir natürlich das Holodeck erst aus TNG kennen, so wie wir es kennen. Aber gut, sei es drum. Wir hatten ja auch schon mal in Star Trek Enterprise erste Ansätze einer solchen Technologie. Und Laan, die ja offensichtlich hier Expertin ist in den ganzen Kampfsimulatoren etc. und alles besiegt hat, was man besiegen kann, die soll jetzt hier
für die Sicherheit zuständig, ne? Hat man ja schon gesagt. Wing Commander, the price of freedom.
The Price of Freedom, genau. Und die soll einfach hier mal testen.
Ja,
bekommt,
das ich gut.
bekommt ein Testmuster zugeschickt und los geht's.
Ja, hier Presseexemplar, zack, rein in den Laserdisc-Player und ab geht die Luzi. Ich fand jetzt die Prämisse gar nicht so schlecht. Ich fand es auch gerade jetzt in diesen Retro-Szenen, die wir am Anfang gesehen haben, sehr charmant, dass man auch wirklich diese Originaleinstellungen der Enterprise damals aus TOS, wie sie so auf die Kamera zufliegt, ja. alles sehr, sehr schön nachempfunden hat. Ich habe da durchaus schmunzeln müssen. Und jetzt habe ich zu dir ja gesagt, wir sehen ja hier gerade Laan, wie sie mal wieder tanzt. Ich habe dir ja schon bei deinem Review zur ersten Episode der dritten Staffel gesagt, Jens, mein Lieber, denkst du nicht auch, dass sich da eine Romanze andeutet? Und du hast gesagt, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und
geh weg.
Und jetzt schau dir das an, jetzt tanzt sie da wieder mit ihrem spitzohrigen Freund. Ah, den Tango hat er sich ja dann zum Schluss auch sogar noch ausgesucht, den Tanz der Leidenschaft. Aber wir wollen gar nicht mal so schnell nach vorne springen in der Handlung hier. Es geht ja hier um den Holodeck-Prototypen. Der muss natürlich in einem fiktiven Fall getestet werden, den nur sie lösen kann, weil sie ist ja die Expertin, du hast es schon gesagt. Oh, dieses Bild, oh, mi corazón. Oh, und da schmilzt dieser das Gesichtsausdruck, was ist denn hier passiert?
Wahnsinn.
Auf jeden Fall ist die Prämisse dann so, sie macht genau denselben Fehler wie Data damals. Sie fordert einen ebenbürtigen Gegenspieler oder ein Szenario, das ihr gewachsen ist. Sie schafft es ja am Anfang in dieser ersten Iteration dieser ganzen Geschichte letztendlich den Plot innerhalb von wenigen Sekunden zu lösen, weil sie natürlich Frau Sherlock Holmes ist. Und ich muss sagen, Laan gefällt mir von allen Figuren, ich kann es nur immer wieder mal wiederholen, in dieser Serie Strange New Worlds am allerbesten. Umso schöner fand ich es, dass sie hier wieder eine Standalone-Single-Episode bekommen hat, die sich mehr oder weniger primär nur um sie geht. Sie dreht. Das ist die Figur in der Serie, die am meisten glaubwürdigen Background hat. Wir haben zwar noch Dr. Mbenga mit seiner Vorliebe für Mord und eigene Kinder in den Transporterpuffer und dann in irgendeinen Nebel beamen. No judgment. Laan hingegen hat ja gerade auch in der zweiten Episode, in der Episode Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, glaube ich, hieß sie, sehr, sehr viel Kontext bekommen. Und umso schöner ist es, dass wir sie hier jetzt in einer wirklich individuellen, für sie gemachten Episode bekommen. Genauso, wie wir es früher ja bei TNG auch in diesen Standalone-Episoden gekriegt haben, wo es dann mal um Data ging, wo es dann mal um Dr. Crusher ging, wo es dann mal um Riker ging. Und insofern fand ich das tatsächlich mal ganz charmant, dass man hier auch sagt, nee, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, es geht hier nicht wieder um die galaxienverschlingende Bedrohung, die ständig von Michael Burnham besiegt werden musste, sondern es geht hier einfach mal um was Kleines, um ein kleines Detail aus dem Star Trek-Universum, nämlich das allseits beliebte Holodeck.
Ja, und man hat ja damals auch schon, als man Strange New Worlds angekündigt hat, hat man ja gleichzeitig auch angekündigt, ja, wir wollen auch wieder ein bisschen episodisches Fernsehen, episodische TV-Unterhaltung machen, auch im Star Trek-Kontext, nicht immer nur die ganz großen Story-Arcs und bei Charakterentwicklung und bei Tiefe denke ich natürlich vor allem an Deep Space Nine. Aber ich gebe dir vollkommen recht, La'an ist, was Kontext angeht, was Charaktertiefe angeht, für mich auch der, ja, wie soll ich sagen, authentischste Charakter. Dazu ist natürlich Christina Chong eine gute Schauspielerin, wirkt sehr sympathisch, natürlich auch mit ihrem britischen Akzent oder britischem Englisch ganz hervorragend.
Sehr authentisch auch einfach, da ist auch nichts aufgesetzt,
genau.
Da ist nichts over the top, wie bei manch anderen Figuren. Genau.
Also ich bin da auch bei dir, ich finde halt Dr. Menga, der Schauspieler, Babs, ich komme gerade nicht drauf, hat eine ähnliche Qualität, auch ein großartiger Schauspieler, aber da hat man das so ein Stück weit natürlich irgendwie jetzt ja versaut, diesen Charakter irgendwie gut und authentisch und sympathisch zu finden. Bei La'an gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen schön, dass ihr diese Möglichkeit bekommt, da auch ihr Können unter Beweis zu stellen. Genau, das Holodeck, das haben wir ja schon angesprochen. Sie fordert ein Szenario, das sie halt nicht so schnell lösen kann. Hat mich natürlich auch sofort an hier Dixon Hill, Data und Moriarty erinnert.
Genau.
Ja, natürlich auch, dass sie jetzt auch so eine Ermittlerin spielt. Ja, natürlich auch so ein bisschen ähnlich wie Picard. Was mich gewundert hat, dass das Holodeck halt schon genauso aussieht, wie wir es aus TNG kennen, ne?
Ja, also in der Stelle einerseits hätte ich mir da auch irgendwie mehr Provisorium gewünscht, weil das ist ja durchaus eine nicht fertige Technik. Aber vielleicht lag da einfach die Grafik gerade noch auf dem Server rum, dann hat man die halt hergenommen.
Ja.
Was ich ein bisschen schade fand, ich fand bei dem TNG-Holodeck eines immer ganz imposant. Vielleicht auch zwei Dinge. Also einerseits diesen Arch, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Und auf der anderen Seite diese super geile Tür, die es da immer gab. Und sie haben ja hier auch den Original-Sound aus TNG verwendet für die Holodeck-Tür. Aber eine unsäglich schlecht gemachte CGI-Version dieser Dreckstür.
Die riesige Doppeltür, die da
aufgeht. Ja, genau.
Da passt ja sogar deine Mutter vielleicht durch, ne?
Na, nur der Arm.
So. Der Arm?
La'an, genau. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man sich da nicht mal diese Tür gegönnt hat in der Konstruktion des Sets. Aber gut, sei es drum. Es ist ja jetzt eine Episode, die dreht sich primär um Christina Chong als La'an. Und es gibt ja noch eine zweite Hauptfigur in dieser Episode, Martin Quinn als Scotty, der jetzt, weil Pelia irgendwie, ich glaube, beleidigt im Quartier hockt. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Sie ist auf jeden Fall nicht da.
Ja, sie war in der letzten Episode, hatte sie ja schon keinen Bock, zur Einsatzbesprechung zu kommen. Ja, weil mit der Begründung, ja, die mag das einfach nicht. Ja, okay.
Nee, ist nicht so mein Ding. Verantwortung und so.
Das ist aber auch so ein Punkt, Daniel. Da muss ich sagen, dann schreibt sie doch raus aus der Scheißserie, ne? Also schon zum Ende der zweiten Staffel hätte man das ja erledigen können, das Thema. Dann ist Scotty halt auf der Enterprise der Ingenieur und fertig. Und muss halt nicht immer so unglaubwürdige irgendwie Konstrukte bilden, warum sie jetzt gerade nicht da ist, die Chefingenieurin.
Ja, Pelia hat gerade Gesichtspeeling. Tut mir leid, die kann jetzt nicht die nächsten 4 Wochen.
Die Gruppenmaske wird gerade aufgelegt. Keine Ahnung.
Also, ja, wir erleben jetzt auch wieder einen sehr quirligen, erfinderischen Scotty, der sich natürlich mit höchster Konfrontation auseinandergesetzt sieht. Ich habe da so ein bisschen auch an die Dynamik denken müssen, die Kirk damals hatte mit Scotty, wo Scotty dann sagt, oh, wir brauchen 6 Stunden und Kirk sagt, du hast 4. Gut, dann sage ich, mach ich es in 3.
Ja, wobei ich bei dem Scotty-Thema, das habe ich ja schon in den anderen Episoden angedeutet, man interpretiert diese Figur hier oder man bildet sie sehr stark nach diesen Reboot-Filmen nach, finde ich, weniger an James Doohans Scotty aus TOS oder den Film später. Ich finde es nach wie vor ein bisschen flapsig irgendwie. Klar, das soll sympathisch wirken und irgendwie so chaotisch und irgendwie kriege ich das schon hin. Bin ich irgendwie gar nicht unbedingt mit dieser Person Montgomery Scott, die wir aus der alten Serie kennen. Gut, haben wir schon mal kritisiert. Sei es denn, gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, in dieser Episode, dass er jetzt hier Pelia vertreten muss und dann jetzt auch die Probleme lösen muss mit dem Holodeck. Ja, passt eigentlich ganz gut so als B-Plot. Auch so ein bisschen dieses, ich frage mal lieber hier so Uhura mal heimlich, wie willst du denn angehen? Also rein hypothetisch, ne?
Sag mal,
wenn das so der Fall wäre, genau. Ja, ist halt eine unterhaltsame Folge, muss man vielleicht alles nicht so ernst nehmen. Hat ganz gut gepasst für mich.
Man muss auch sagen, also gerade auch unter der Prämisse, du hast ja schon öfter darüber spekuliert, ob das vielleicht eine parallele Kanon-Variante ist, die irgendwie anders ist. Er fügt sich ja sozusagen auch in den Rest der Figuren in diesem Kontext gut ein.
Ja,
das ist so. Es wäre jetzt, glaube ich, hier erzählerisch auch sehr viel fataler. Man hätte jetzt tatsächlich eine sehr, sehr ernste Figur, so wie man sie aus TNG und TOS kennen würde, und würde die in ein genau solches Setting schmeißen. Weil das würde dann diese Figur tatsächlich noch sehr viel mehr entwerten, weil dann auch natürlich dieser Unterschied sehr viel krasser zu sehen wäre.
Man würde wahrscheinlich noch mehr vergleichen, da gebe ich dir recht.
Ja. Das ist so. Und insofern bleibt sich die Serie da quasi selbst treu, indem sie den Scotty natürlich auch so inszeniert, wie sie ihn inszeniert. Mhm. Und die ernsteste Figur bleibt hier tatsächlich La'an. Auch vielleicht in Kombination ein bisschen mit diesem Klamauk-Spock. Wir haben ja zur Episode hier vorher gesagt, man hat ihn hier nicht zum Clown, sondern zum Trottel gemacht, Spock, in dieser Wedding Bell Blues Episode. Ja,
definitiv.
Man fährt natürlich diese Schiene jetzt weiter hier. Ja? Spock ist nach wie vor der Comic Relief der Erzählung von so vielen. Das kann sehr schnell zu viel werden, auch natürlich, weil man Anson Mount als Captain Pike jetzt hier in eine Rolle in dem Holodeck steckt, die ja wieder so ein komischer Charakter ist. Mir hat die ganze Erzählung jetzt im Holodeck mit der Prämisse Detektivgeschichte und Mord und so natürlich schon sehr viel Nostalgie gegeben. Dixon Hill ist das große Stichwort. Auf der anderen Seite, es ist so eine Gratwanderung zwischen Klamauk und Ernsthaftigkeit. Und ich frage dich jetzt, Jens, an der Stelle, wie ging es dir denn damals, als du zum allerersten Mal diese erste Dixon Hill-Story mit Captain Picard gesehen hast? Ging es dir da auch so wie mir, dass du gesagt hast, was ist das denn?
Und also man erlebt ja in verschiedenen, ich sag mal, beim Heranwachsen, Star Trek The Next Generation hat man ja...
Genau.
Ich weiß nicht, wann das lief, da war ich irgendwie 9 oder 10 Jahre alt zum ersten Mal. Da durchläuft man ja so einen Prozess. Ja, diese Episoden hat man als 10-, 11-Jährige natürlich ganz anders wahrgenommen. Vielleicht auch eher ein bisschen langweilig. Man wollte Weltraum, man wollte irgendwie Raumschiffe.
Genau.
Als in späteren Phasen, wo ich diese Episoden durchaus genieße, weil es auch einfach super geile Dialoge da drin vorhanden sind. Damals hatte man natürlich auch nicht die Möglichkeit, man hätte es auch nicht verstanden, diese Dinge im O-Ton zu schauen. Heute im O-Ton eine gute Episode auf dem Holodeck mit Dixon Hill und Moriarty und Data als Sherlock Holmes. Das ist irgendwie so eine Sache, okay, jetzt gehe ich heute ganz anders ran. Zum Beispiel auch die Episode DS9, wo sie dieses Casino da ausrauben. Tolle Episode, viele gute Holodeck-Episoden, die es gibt, die man im Laufe der Zeit erst schätzen gelernt hat. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich dann beim ersten Ansehen damals vielleicht auch als Jugendlicher oder als Kind noch ganz anders bewertet. Aber nochmal zurück zu deinen Ausführungen, Daniel. Ich sehe das ein Stück weit anders. Bei Spock, du sagst Comic Relief, das haben wir besprochen, Humor auf seine Kosten. Ich muss aber sagen, dass diese Romanze zwischen Spock und Chapel, das war ja so erwartbar, ist ja darauf hingearbeitet worden, diese Geschichte mit Corby, das war alles sehr plakativ, sehr gewollt, sehr konstruiert.
Ja, mit dem Holzhammer regelmäßig.
Genau. Das mit La'an fand ich, ich bin ein alter Romantiker.
Mm. Ja.
Und ich habe mich ja davon verabschiedet, du hast es gesagt, auch mit im Kontext von Scotty, ne, dass das hier irgendwas mit dem eigentlichen Kanon zu tun hat, weil das funktioniert so einfach nicht für mich. Kann ich dem Ganzen schon was abgewinnen, diese Spock-La'an-Geschichte, weil das irgendwie gut erzählt ist irgendwie. Ja, die sind sich näher gekommen, da beim Tanzen und wie auch immer. Und da entwickelt sich was zwischen den beiden.
Ja.
Das fand ich viel, viel, viel besser als diese Geschichte mit Spock und Chapel. Muss ich sagen.
Ja, Bin ich bei dir, werde ich gleich was zu sagen. Ich finde es schön, dass du jetzt auch deine Jugend noch mal so Revue passieren hast lassen. Genauso ging es mir nämlich auch. Ich konnte mit diesen Dixon-Stories damals tatsächlich auch sehr wenig anfangen. Ich wusste auch gar nicht, schaue ich da überhaupt die richtige Serie gerade? Weil ich den Gesamtkontext dazu natürlich als junger Mensch noch nicht begriffen habe. Und wenn man dann später mal in so einen Rerun reingeht, ja, mit Swanzig, mit Reisig, mit 50, dann sagst du einerseits, ohne Handtasche keine Competition, das ist klar. auf der anderen Seite sagst du aber auch, Mensch, das gibt ja jetzt tatsächlich den Figuren eine gewisse Tiefe, weil man sie sozusagen auf der privaten Ebene außerhalb dieser Professionalität noch mal kennenlernt.
Das ist, wenn du mit der Arbeitskollegin da auch mal nach Feierabend noch mal, ne?
Also, ja, genau, so. in der feuchten Ritze, wo wir in der letzten Episode waren, meinst du, oder? ja, gut. Und genauso ging es mir hier am Anfang. Ich hatte zuerst so ein bisschen diese Kommentare auch, dieser Future immer gibt, im Kopf, die dann immer schreiben, wenn wir hier nur 10 Episoden hat, der muss da dann, also bei jeder muss da das absolute Feuerwerk abgebrannt werden. Und ich habe zum Schluss dieser Episode mir gedacht, eigentlich nicht, weil wenn es gut gemacht ist und unterhaltsam ist, dann darf es auch ruhig mal also eine so im erzählerischen Gesamtkontext eigentlich belanglose Episode geben, die aber die Figur und die Motivation der Figur und auch das Zwischenmenschliche weiterbringt. Und da bin ich absolut bei dir, Jens. Du sagst, diese Liebesgeschichte zwischen La'an und Spock ist sehr viel glaubwürdiger wie die zwischen Chapel und Spock. Und da bin ich tausendprozentig bei dir. Ich fand es in der ersten Episode hier schon stark und auch die Momente, die sie bisher hatten, da kann man tatsächlich so erahnen, dass es einen gewissen Plan gibt hier. Daraus was zu machen. Natürlich ist das ein Spiel auf Zeit, weil wir wissen ja, wie es in TOS dann aussehen wird. Aber bei diesen beiden Figuren interessiert es mich ja tatsächlich, weil die eine ist zumindest bisher keine dumme Figur, die sofort irgendwie ihren Stipendienprofessor da ranknallt. Und der andere ist ja eine Ikone aus dem Star Trek-Universum. Ja, was ist denn Chapel sonst?
Ja, red weiter. Ich habe mir das hier notiert.
Der Rebiger muss weg! Kann sein! Und La'an ist ja tatsächlich eine sehr sympathische Figur und da freut es mich und da bin ich gespannt, wo sie das einfach hinentwickelt. Und auch die gesamte Episode hier, klar, sie ist sehr leicht und seicht erzählt und man hat da sehr viel Inspiration von bisherigen Erzählungen, aber es ist auch schlau gemacht an vielen Stellen. Die Besetzung hier, dass man die gesamte Cast einbindet und also das Ganze sozusagen in diesem Kosmos stattfinden lässt, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler mal aus ihren eigentlichen Rollen heraustreten lässt, finde ich eine gute Sache. Und muss sagen, hat Spaß gemacht.
Ja, würde ich auch mitgehen. Man muss da noch ein paar Unterscheidungen oder Abstufungen vielleicht machen. Du erinnerst dich sicherlich an die DS9-Episode Far Beyond the Stars, wo der Cast auch viel sonst Figuren, die mit Make-up gar nicht so zu erkennen waren, wie Jeffrey Combs, wie Mark Alamo etc., Armin Shimmerman, die dann verschiedene Figuren naturell gespielt haben, so nenne ich es mal. Das hat mich natürlich viel, viel mehr angefasst oder viel, viel mehr begeistert, weil man sich in diese Figuren natürlich viel mehr rein investiert hat als hier. Also jetzt hier in Pike irgendwie als Produzenten zu erleben, ja, ist eine schöne Sache, ist aber nichts, was mich jetzt irgendwie so nachhaltig, aber geil, das wollte ich immer schon mal sehen, ne?
Ja, ist richtig. Du vergleichst natürlich jetzt auch eine Episode mit der höchsten Substanzdichte einer der geringsten.
Das ist ja auch ne, ich möchte das nur noch mal einordnen, so ein Stück weit. Das haben wir hier sicherlich nicht, aber du hast eben gesagt, klug gemacht. Und da ist ja auch an ganz vielen anderen Stellen, wir haben jetzt eben gesagt, ja, eine Parodie und sowas und TOS ein bisschen auf die Schippe genommen. Wir haben ja auch dieses Szenario mit dem Produzenten, der erst sagt, ja hier, die Serie wird abgesetzt, ne? Ja, aber wir sind doch ein Hit und ja, die Einschaltquoten, ne? Natürlich auch eine tolle Anspielung an Star Trek der 60er, nach der dritten Staffel abgesetzt, eigentlich total beliebt, aber hat einfach die Quoten nicht eingefahren. Und auch so ein bisschen dieses Szenario, jetzt ist das nicht an Gene Roddenberry angelegt, die Figur von Pike, aber der natürlich auch ein sehr egoistischer Mensch war, ein Narzisst war, Gene Roddenberry, seine Biografie mal so gelesen hat und auch was über ihn berichtet wurde. Er wollte ja alles selbst machen. Er hat Drehbücher umgeschrieben von erfahrenen Autoren und das Studio wollte ihn ja irgendwann mal loswerden. Ne? Sie wollten ja die Marke Star Trek zwar behalten, aber ihn loswerden. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier beabsichtigt ist. Es ist auf jeden Fall irgendwie klug gemacht, dieses Ding irgendwie auch mit reinzubringen. Und von daher, das eben, was du gesagt hast, klug an vielen Stellen, viel klüger als so manche, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Episode. Und das hat mir ja gut gefallen und war erfrischend.
Ja, und das ist ja auch ein Punkt, wir haben ja auch oft kritisiert, Fanservice hier, Fanservice dort. An dieser Stelle ist es so, dass der Fanservice ja nichts von der primären Erzählung wegnimmt oder überhaupt das primäre Erzählelement ist, sondern einfach tatsächlich nur ein nettes Beiwerk, über das wir beide uns jetzt mal freuen können und die anderen Leute der Zielgruppe jenseits der 30 auch. Denen gibt das ja tatsächlich jetzt etwas. Ergänzt das Ganze, macht das Ganze besser und umso schöner ist es, dass man es jetzt auch mal geschafft hat, so eine in sich abgeschlossene Geschichte zu erzählen. Jetzt müssen wir nochmal auf Scotty zurückkommen, der hier größte Herausforderung gegenüber hat. Erika ist jetzt aus ihrem Stubenarrest auch schon wieder entlassen worden. Ja, ich dachte eigentlich, wenn sie von Una Chin Riley hier so, du zwei Wochen fliegst du jetzt aber nicht das Schiff. Dass sie dann auch nicht das Schiff fliegt, aber hier fliegt sie das Schiff ja wieder und muss ja auch wieder Meisterleistungen vollbringen, selbstverständlich.
Ja, inkonsequente Erzählung, also dieses Charakters weiterhin, also da hätte man ja gut drauf aufbauen können und man hätte das ja auch in einer kleinen Szene, auch in dieser Episode, durchaus einbauen können, ne? Entweder ist sie nicht mehr am Steuer oder vielleicht ist da wieder etwas, wo sie vielleicht sich nicht korrekt verhält. Scheint hier schon wieder alles vergessen zu sein. Ich gehe aber davon aus, dass wir da in den weiteren Episoden noch etwas von sehen und hören werden. Diese ganze Scotty-Thematik, dieses, ja, dann doch sehr, du hast eben Holzhammer gesagt, ja, dieses, ja, sie können sich hier ruhig auch mal ans Team wenden und sie müssen nicht alles alleine und gemeinsam sind wir stark und wie viel Besatzungsmitglieder hat die Enterprise denn? Ja, ist in Ordnung, haben wir jetzt verstanden, ne? Also, ist okay, die Aussage dahinter auch wirkt ein bisschen stark konstruiert und auch, wenn irgendwie das Raumschiff so dermaßen in Gefahr ist, dass man das versucht, irgendwie so alles, ja, so hinter Berge zu halten. Ne, ich mach das irgendwie schon, ne? Darf keiner wissen. Ja, schwierig, muss ich sagen.
Ja, es gibt ja diese Charakterzüge, dass sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sozusagen durch so ein Verhalten mehr oder weniger unersetzbar machen wollen. Ja. Das ist ein ganz gefährliches Instrument innerhalb einer funktionierenden Firmenstruktur, muss sofort ausgemerzt werden. So, wie gefällt dir denn Paul Wesley als Kirk hier eigentlich?
Er ist ja nicht Kirk.
Naja, also er ist nicht Kirk, aber er ist ja immerhin der Captain.
Irgendwie schon, ne? Irgendwie doch. Ne? Ja, ich weiß nicht, also ich bin froh, dass sie da jetzt nicht versucht haben, irgendwie William Shatner aufs Korn zu nehmen mit irgendwelchen Dingen.
Ja, nein, also überhaupt, also ich finde es auch sehr gut, dass sie da also nicht unter die Gürtellinie gegangen sind, gerade was das Thema Aussprache angeht.
Genau. Ich fand's okay, also ich fand auch dass genau dieses Szenario mit der Aussprache, ja, also dass gerade, ja, kannst du nicht mal irgendwie einen geraden Satz irgendwie normal sagen, wie normaler Mensch oder so, ne?
Ja, du bist aber einfach kein Schauspieler, Jens.
Genau. Das, ja, also hat mir gut gefallen, dass Kirk jetzt hier in dieser Episode da aus dem Transporterpuffer nochmal als Avatar ausgewählt wird. In Ordnung, fand ich okay. Ja. Wie hast du das gesehen?
Ja, ähnlich. Also gerade in der Eröffnungsszene, wo er ja wirklich diesen Shatnerism sozusagen auf die Spitze treibt und wirklich irgendeine einzelne Wörter sagt. Ja. Ich musste sofort grinsen. Und jetzt haben wir ja natürlich noch eine große finale Szene. Hier sehen wir sie oben in der Bildergalerie. Mhm. La Tango oder El Tango, ich bin mir gar nicht sicher.
Ah, ich weiß es nicht.
Es wird auf jeden Fall getanzt. Bei Lando, mein Lieber. So, es wird getanzt. La'an und Spock treffen sich wieder zum abendlichen Tanzen. Ja, und dann sagt sie ihm ja etwas, dass man ja im übertragenen Sinne so interpretieren kann, du bist die Herausforderung für meinen Geist, die ich mir immer schon gewünscht habe. Und deswegen bist du für mich begehrenswert. Ganz, ganz stark geschriebene Szene. Ethan Peck hier als Spock, auch mit seiner notorischen, ruhigen Stimme, sehr, sehr gut in dieser Rolle, in diesem einen Augenblick. Absolut glaubwürdig, wie sie sich da durch sein Quartier bewegen. Und dann das, was du eben vorhin gesagt hast, der Kuss am Ende, nicht etwa erzwungen, sondern die natürliche Konsequenz aus dem Gezeigten, hat mir ganz gut gefallen.
Ja.
Da habe ich jetzt richtig Interesse daran, wie geht es weiter, welche Dynamik ergibt sich da, wie wird vor allem natürlich die nun, ja nicht Betrogene, aber Schwester Chapel reagieren.
Oh, da gibt es bestimmt Beef.
Ja, genau. So, und dann endet die Episode und wir kriegen noch mal
die Outtakes
zu Gesicht. Ja. Und es ist ja keine Episode, die großartige Tiefe erzählt. Sie hat einfach Spaß gemacht und deswegen gibt es auch von mir jetzt gleich die Wertung. Einfach frei aus der Hüfte heraus gibt es hier von mir 3 von 5 Punkten. Ich bin ganz knapp bei der 3,5 sogar gewesen. Nicht, weil sie Tiefgang hatte, sondern weil sie einfach Spaß gemacht hat. Spaß gemacht und vor allem auch in dieser Hinsicht die Figuren weitergebracht hat, La'an und Spock. Ganz gute Episode. Jonathan Frakes natürlich routiniert in der Inszenierung. Absolute gute Leistung von allen Beteiligten. Gute Sache. 3 von 5. Mein Lieber, ja, wie siehst du das, Jens?
Ich sehe das ähnlich. Die Episode hat niemandem wehgetan im Sinne von, es ist aber irgendwie schwierig, so eine Klamauk-Episode, wenn wir nur 10 Episoden, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Die Parodie gerade der Figuren, die wir besprochen haben, Richtung Shatner, aber vielleicht auch Richtung Gene Roddenberry. Aber alles in einem Rahmen, was, wie ich finde, halt immer noch so ein bisschen wertschätzend auch war. Ne? Also
ja.
Du hast gesagt, eben nicht unter der Gürtellinie, ein bisschen scherzhaft, aber ich fand das wirklich in Ordnung. Und dass man mit seinem eigenen Vermächtnis vielleicht auch mal so ein bisschen nicht ganz so ernst umgeht, das finde ich auch sympathisch. Ich glaube, man hat da viel, viel Liebe reingesteckt, gerade in diese Szenen da auf der USS Adventure. Ja, da hat man sich Gedanken gemacht. Das Holodeck-Szenario, ja, das hat mich an gute Holodeck-Episoden ein Stück weit erinnert. Wie gesagt, das hat jetzt nicht so das ausgelöst, was andere Episoden vielleicht in der Vergangenheit geschafft haben, aber sei es drum, in diesem Kontext Star Trek Strange New Worlds fand ich das erfrischend und das, was ich eben auch schon gesagt habe, diese Romanze zwischen Spock und La'an viel, viel besser, viel, viel subtilere Herangehensweise auch als bei diesem Chapel-Spock-Ding, dass Spock jetzt der große Romantiker und da eine nach der anderen flach legt, ja, also aus den Reboot-Filmen, da wandelt er mit Uhura an, also eigentlich schon alle durch mittlerweile.
Das ist halt dieser Vulcan-Nerf-Pinch, der macht, der schafft auch viele Möglichkeiten.
Genau, ja, genau, richtig. sei es drum, eine Episode, die unterhaltsam ist, die man sich und das muss man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf haben, dann auch ruhig nochmal ansehen kann, irgendwie nach einem Jahr oder so. Macht einfach Spaß. Von daher meine Wertung jetzt nach unserem Gespräch würde ich die sogar noch auf 3,5 von 5 abändern. Für mich vielleicht sogar die unterhaltsamste Episode hier in dieser Staffel, die uns ja bisher ja eher so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Wie ich finde, mit dieser grottenschlechten zweiten Episode, mit dem eher ja seicht aufgelösten Cliffhanger. Mit Zombies haben wir es ja auch schon zu tun gehabt, haben wir ja vor wenigen Tagen drüber gesprochen. Ich bin zufrieden und freue mich sogar darauf oder möchte gerne wissen, wie es weitergeht mit La'an und Spock tatsächlich.
Ja, so geht's mir auch, Jens. So belanglos das jetzt auch auf den ersten Blick wirkte, so unterhaltsam war es dann zum Ende des Tages auch. Und das ist das, was wir dann in dieser Hinsicht auch honorieren. Du bist mit 3,5 von 5 sogar noch über meine Wertung hinausgegangen. 3 von 5. Durchaus deutlich überdurchschnittliche Episode, die man sich durchaus mal ansehen kann. Ja, und jetzt sind wir sehr gespannt. Also wir haben ja zu den anderen Episoden schon oft die Kommentare gekriegt, wenn man nur 10 Episoden in einer Staffel hat, dann muss jede aber auch wirklich absoluten Tiefgang haben, dieses, jenes, sonstiges. Schreibt uns das mal. Könnt ihr das jetzt hier hinnehmen sozusagen, dass man hier nicht die absolute anspruchsvolle Geschichte erzählt, sondern auch einfach mal etwas Leichtes, Unterhaltsames bringt. Schreibt uns das in die Kommentare. Jens und mir hat es gut gefallen. Mhm. Und wie das bei euch da außen sieht, werden wir dann ja sehen, wenn wir unten von euch wieder den Kommentar lesen.
Möchtest du denn noch spoilern, Daniel, wie die nächste Episode heißt?
Möchte ich das noch? Ja, die heißt Through the Lens of Time.
Hm.
Durch die Linse der Geschichte.
Ja, okay. Ne? Schauen wir mal, würde ich sagen. Ne?
Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns in Kürze wieder zum nächsten sci-fi-news.de Video-Review zu Star Trek Strange New Worlds, 5. Episode Through the Lens of Time. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Bleibt uns und dem Ghoul gewogen. Lasst das Abo im Kanal, drückt die Glocke, lasst den Daumen nach oben da, schickt uns euren Erstgeborenen und
macht Bilder, was ihr wollt.
Ja.
Ja. Gut. Also,
tschüss. Gut.